Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 55.000 Menschen an Darmkrebs. 25.000 sterben jedes Jahr daran. Damit gehört Darmkrebs zu den drei häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen und Männern in Deutschland. Und trotzdem wird das Thema von vielen einfach ausgeblendet. Es wird sogar als richtiges Tabu behandelt. Ich bin Martin Hoffmann und ich hatte meine erste Darmkrebsvorsorge vor 4 Jahren. Und um gleich mal mit den ganzen Vorurteilen aufzuräumen, so schlimm wie sich das viele in ihrer Fantasie immer ausmalen, so ist es definitiv nicht. Die Früherkennung spielt mit die wichtigste Rolle. Das habe ich während der Vorbereitung immer wieder gelesen. Je früher Darmkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Außerdem haben sich die Therapiemöglichkeiten in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Davon hat auch Andrew Wither profitiert. Auch wenn bei ihm nicht alles nach Lehrbuch geklappt hat, wie er mir bei unserem Vorgespräch am Telefon erzählt hat. 2018 ist er an Darmkrebs erkrankt. Mittlerweile geht es ihm zum Glück wieder ganz gut. Um andere auf ihrem Weg zu unterstützen, engagiert er sich seit einigen Jahren in Tübingen in einer Darmkrebs-Selbsthilfegruppe für Betroffene, aber auch für Angehörige. Professor Dr. Christoph Stein-Thüringer ist Oberarzt an der Uniklinik Tübingen und Professor für klinische Infektiologie und translationale Mikrobiomforschung. Er kann mir bestimmt einiges zum neuesten Forschungsstand berichten und mir erklären, warum es so schwierig ist, die genauen Ursachen zu finden. So, ich bin jetzt in Tübingen an der Uniklinik angekommen und Professor Stein-Thüringer meinte, ich soll zum M3 Research Center kommen und ist anscheinend ganz einfach zu finden. Ein dreistöckiges schwarzes Gebäude, davon soll es nur eins geben hier. Und M3 steht übrigens für Malignome, Metabolome und Mikrobiome. Alles Begriffe, die auch mit Darmkrebs zu tun haben. Ich muss mal gucken, wo es hier reingeht. Okay, da geht's rein und da ist die Pforte, da soll ich mich melden. Da ist er schon. Hallo, Martin Hoffmann, hallo.
Hallo, Herr Hoffmann. Herzlich willkommen im M3-Institut.
Herr Stein-Thüringer, bei meiner Recherche ist mir der Begriff Mikrobiom häufiger begegnet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die den Menschen und andere Lebewesen besiedeln. Können Sie mir das nochmal ein bisschen genauer erklären? Und warum ist das so für den Menschen so wichtig?
Ja, also das Mikrobiom ist die Gesamtheit von Bakterien, aber auch Viren oder zum Teil auch Einzellern, also Parasiten, die in unserem Darm leben, aber natürlich auch in der Umwelt leben. Und wenn es zum menschlichen Körper geht, leben sie natürlich auch auf Oberflächen, also auf der Hautoberfläche, Schleimhäute. Aber primär ist es sozusagen der Gastrointestinaltrakt. Also es ist angefangen vom Mund über Speiseröhre bis Magen, Dünndarm und Dickdarm sind besiedelt mit primär Bakterien. Warum ist das so wichtig? Man muss sich vorstellen, dass wir zwar annähernd steril geboren werden, aber dann über das Füttern der Milch an der Brustdrüse einfach Bakterien aufnehmen und der Darm dann kolonisiert wird über Bakterien. Und diese Bakterien gehen dann eine Symbiose mit dem Menschen ein. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Bakterien, die sich in den ersten Lebensjahren ansiedeln und diese produzieren Substanzen, mikrobielle Metabolite, wie wir dazu sagen, die wiederum positiv auf den menschlichen Körper wirken. Und da gibt es viele Beispiele. Es gibt Beispiele, die Prägung des Immunsystems, die Prägung des Nervensystems, die Funktion von Darmzellen, die Funktion der Verdauung. All das wird unter anderem durch Bakterien und das Mikrobiom mitreguliert.
Jetzt haben ja viele im Kopf, Bakterien, Viren erstmal nicht so gut. Aber im Darm dann schon eigentlich was Gutes.
Ja, das sind gute, unter Anführungsstrichen, Darmbakterien und helfen dem Körper, weil sie produzieren Substanzen, die wir brauchen. Davon ist natürlich zu unterscheiden, sind Pathogene, ja, also Krankheitserreger. Die gibt es unter den Viren, die gibt es aber auch unter den Bakterien. Die fallen aber nicht unter das kommensale Mikrobiom.
Welchen Einfluss hat denn das Mikrobiom, wenn es dann diese Symbiose einfach gibt, auf die Entstehung von Krankheiten?
Ja, da gibt es mehrere Aspekte, die man hier beachten muss. Zum einen ist es so, wenn das Mikrobiom, das kommensale Mikrobiom in seiner Gesamtheit geschädigt wird, zum Beispiel über falsche Ernährung, über die Gabe von Antibiotika, dann kommt es zu einer Dysbiose. Und diese Dysbiose führt dazu, dass zum Beispiel gute Produkte der Mikrobiota, also Metabolite, fehlen. Das heißt, es fehlt eine Regulation des Immunsystems oder die wird runtergeschraubt. Anderes Beispiel ist, es fehlen Nährstoffe, denn die Darmbakterien produzieren Vitamine und die wiederum brauchen wir. damit die Leber gut funktioniert, damit die Blutgerinnung gut funktioniert. Also das sind so Beispiele, wenn etwas fehlt. Das andere Problem ist, dass wenn dieses Gleichgewicht gestört wird zwischen Mikrobiom und Wirt, können sich Viren ausbreiten, können sich pathogene Bakterien ausbreiten, die wiederum Infektionen machen können.
Welchen Einfluss haben die zum Beispiel auf die Entstehung von Darmkrebs?
Wir kennen bestimmte E. coli-Bakterien, die produzieren Toxine und diese Toxine wiederum schädigen die DNA, das heißt das Erbgut der Darmzelle, einer gesunden Darmzelle. Und wenn diese Schäden im Erbgut der Darmzelle auftreten, entsteht ein sogenanntes malignes Potenzial. Das heißt, diese Zellen können sich im Laufe der Zeit entarten und wenn dann auch andere Schäden noch dazukommen, kann Darmkrebs entstehen. Das ist ein Beispiel für ein Bakterium, das tatsächlich nachgewiesenermaßen in die Darmkrebsentstehung involviert ist.
Welche Ursachen gibt es denn für Darmkrebs noch?
Also es gibt sehr gute Modelle, wie Darmkrebs entsteht. Mhm. Rein biologisch muss man sagen, es sind primär Veränderungen im Erbgut, Mutationen im Erbgut in den Darmzellen, die dazu führen, dass sich Zellen dann anders verhalten, ja, dass sie sich ungeregelt teilen können, dass sie nicht mehr absterben und dass sie einfach Geschwüre bilden. Jetzt ist die Frage, was führt zu den Mutationen in der Darmzelle? Da habe ich ein Beispiel genannt, das sind beispielsweise Bakterien. Es gibt aber auch andere toxische Einflüsse, Rauchen, Alkohol und dann wiederum gibt es viele andere Risikofaktoren, die dazu führen, dass entweder das Mikrobiom geschädigt wird oder die Integrität der Schleimhaut gestört wird. Ein Beispiel dafür sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die Colitis ulcerosa oder der Morbus Crohn, aber wir sprechen primär von Colitis ulcerosa, die ein sehr großes Risiko darstellt für die Entwicklung von Darmkrebs. Das ist nichts anderes, das sind wie chronische Entzündungen im Darm. Wenn die über Monate, Jahre hinweg vorhanden sind, entstehen Schäden an den Enterozyten, also an den Darmzellen und die wiederum führen dazu, dass dann eine Entartung möglich ist. Wir kennen aber natürlich auch viele andere Faktoren, die ein Risiko darstellen. Das ist falsche Ernährung, ja, viel rotes Fleisch, viel Wurstwaren, wenig ballaststoffreiche Ernährung ist ein wesentlicher Risikofaktor. Dann ist Übergewicht ein Risikofaktor, das Vorliegen von Typ-2-Diabetes. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die ganz große oder eine großen Anteil an genetischen Veränderungen und ein Risikofaktor auf der erblichen Seite, der dazu führt, dass Darmkrebs entstehen kann.
Wollte ich gerade fragen, welche Rolle da die Vererbung spielt, auch wenn es quasi in der Familie öfter Darmkrebsfälle gibt, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da selbst irgendwie auch erkranken könnte?
Ja, also da gibt es ein erhöhtes Risiko. Die absoluten Zahlen kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen.
Ich habe mal die Zahl gelesen, 73, so irgendwie Anfang der 70er. Das ist so ungefähr das, wo es am häufigsten auftritt oder am häufigsten diagnostiziert wird.
Ja, genau. Okay. Also ich kenne auch diese Zahlen, dass es bei Männern so 73, 74 Lebensjahr genau, ist so das mittlere Erkrankungsalter. Bei Frauen ist es etwas älter, ja, also 76, 77. Also es ist eine Erkrankung des älteren oder des alten Menschen, wenn Sie so wollen.
Was ist eine gute Ernährung, die vorbeugend wirken kann?
Eine gute Ernährung ist im Endeffekt eine mediterrane Kost. Das ist eine ballaststoffreiche Kost, wenig rotes Fleisch. Das ist eine Ernährung, die sehr ausgewogen ist, ja, die möglichst wenig Alkohol beinhaltet. Da gibt es so Zahlen, so um die 10-20%. Kann man tatsächlich über eine gute Ernährung und zum Beispiel regelmäßige Sport treiben, das Risiko senken. Aber es ist ja nicht nur der positive Effekt auf den Darmkrebs. Ja. Sie reduzieren damit auch das metabolische Syndrom. Sie haben dazu positive Effekte auf möglicherweise Zuckerstoffwechselstörungen. Und all das in Kombination wiederum führt dazu, dass das Darmkrebsrisiko wahrscheinlich gesenkt ist.
Was kann ich noch machen als Prophylaxe?
Vorsorge. Ja, Vorsorgeuntersuchungen. Und da haben wir ja Gott sei Dank hier in Deutschland ein sehr flächendeckend tolles System, wie wir Darmkrebsvorsorge durchführen können. Das beinhaltet zum einen den Test auf das okkulte Blut, im Stuhl, dieser FOBT-Test, der eine Kassenleistung ist ab dem 50. Lebensjahr und alle 2 Jahre durchgeführt werden kann. Und das gibt uns schon mal einen ersten Anhalt, ob tatsächlich im Darm etwas nicht stimmt, wenn man Blut nachweisen kann. Ja, wenn nämlich tatsächlich schon mal eine manifeste Blutung auftritt, dann ist es möglicherweise auch schon zu spät. Ja, ist ein großes Warnsignal.
Das heißt, das Blut, sehe ich das auch selbst oder?
Nein, das sehen Sie nicht. Nee, das sehen Sie nicht. Das ist in der Regel ist es mittlerweile ein immunologischer Test. Mhm. Ja, da detektiert man tatsächlich Mikrospuren. Ja, von Blut. Das sieht man selber nicht.
Welche Vorsorgeuntersuchungen gibt es noch?
Ja, neben diesem Test auf okkultes Blut ist die primäre oder die wesentliche Vorsorgeuntersuchung ist die Koloskopie, weil sie nicht nur ein diagnostisches Instrument ist. Ja, also wir gucken uns den Darm von innen an, vom Rektum bis hin zum Zökum und dann idealerweise auch noch die letzten 10 Zentimeter vom Dünndarm. Aber wir haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, Vorläuferläsionen vom Darmkrebs, also Polypen, vor allem größere Polypen, abzutragen. Denn es ist einfach so, wenn Polypen da sind, ja, das sind Vorläuferläsionen zum Darmkrebs. Die können sich innerhalb von 10 bis 15 Jahren in Darmkrebs entarten. Das heißt, wenn wir die von vornherein abtragen, wegnehmen, besteht gar nicht das Risiko, dass ich Darmkrebs entwickle.
Ist dann sowas wie, also eine Darmspiegelung, ist das, sollte man das regelmäßig machen und ab welchem Alter macht es Sinn, sowas zu machen?
Im Moment wird es bei uns bei Männern ab 50 und bei Frauen ab 55 empfohlen. Und dann, wenn es unauffällig ist, sollte es alle 10 Jahre gemacht werden oder ist eine Kassenleistung alle 10 Jahre. Sie kennen wahrscheinlich selber die Zahlen. Es gehen sehr, sehr, sehr wenige Leute zur Darmkrebsvorsorge, ja, zur reinen Vorsorge. Mhm. Hier müssen wir viel mehr machen, um Leute in die Vorsorge zu bringen. Denn dadurch können wir einfach die Krebsfälle und auch die Mortalität nachgewiesenerweise senken.
Es ist ja so, dass Darmkrebs einfach die dritthäufigste Krebsart ist in Deutschland. Was sind denn die gängigsten Therapiemöglichkeiten, die am meisten Erfolg versprechen?
In der Regel ist es so, dass beim Rektumkarzinom vor allem im lokalisierten Stadium wird eine Kombination aus Radio- und Chemotherapie durchgeführt, damit ein Downsizing, also ein Schrumpfen des Tumors stattfindet und man dann idealerweise im Anschluss eine Entfernung des Tumors per Chirurgie machen kann. Diese Art von Vorbehandlung gibt es beim Kolonkarzinom, das heißt im oberen Dickdarmbereich nicht. Da macht man primär die Chirurgie und danach je nach Stadium noch eine Nachbehandlung mit einer Chemotherapie. Das heißt, wenn der Tumor schon die Wandschichten durchwandert hat oder Lymphknoten betroffen sind, müsste man mit einer Chemotherapie nachbehandeln. Und der schlimmste Fall ist das metastasierte Karzinom. Das heißt, es sind schon Absiedlungen zum Beispiel in die Leber oder in die Lunge. Hier helfen uns in der Regel Chemotherapien.
Wenn man das durchlaufen hat alles und man sagt, okay, der Krebs ist besiegt, ist der eigentlich wirklich besiegt? Ist man endgültig dann krebsfrei oder kann der eigentlich auch jederzeit wiederkommen?
Es ist eine Frage des Stadiums. Im lokalisierten Stadium hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man den Krebs endgültig los ist. Man durchläuft aber in der Regel ein Nachsorgeprogramm. Mhm. Ja, es ist nicht so, dass ich operiert werde, vielleicht dann noch 6 Monate Chemotherapie halte und dann ist alles gut. Nein, es gibt wirklich standardisierte Nachsorgeprogramme bis zu 5 Jahre nach der Neudiagnose, wo man Endoskopien durchlaufen muss, Ultraschall oder Computertomographie von den Bauchorganen macht und Bluttests macht.
Wo stehen wir, was die Darmkrebsforschung angeht, in 10 Jahren?
Also ich bin überzeugt davon, dass die Forschung uns helfen wird, diese Mortalität wirklich über die Zeit hinweg noch weiter runterzudrücken, auch bei einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft. Ich glaube, dass es, und ich weiß es selber, weil wir selber auch daran arbeiten, viele verschiedene neue Behandlungsmöglichkeiten geben wird. In den letzten Jahren gab es eine Revolution in der Immuntherapie. Das heißt, wir können mittlerweile bestimmte Darmkrebsformen mit Immuntherapien behandeln, wahnsinnig gut behandeln. Diese Forschung wird weitergehen. Wir werden aber auch Tumoren, die jetzt noch mit klassischer Chemotherapie behandelt werden, vielleicht dann irgendwann mit neuartigen Medikamenten, die in die Signaltransduktion, in die Krebsentstehung eingreifen, in intrazelluläre Signalwege eingreifen, haben, um auch in einem metastasierten Zustand noch lange Überlebenszeiten zu schaffen. Ich glaube, das wird entscheidend sein.
Herr Stein-Thöringer, vielen, vielen Dank. Unglaublich viel gelernt. Sehr, sehr spannend. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
So wie Professor Stein-Thöringer gesagt hat, also die Vorsorge ist unglaublich wichtig. Zwar entwickeln sich auch die Therapien immer schneller weiter und werden immer besser, aber umso früher der Krebs einfach erkannt wird, desto besser sind auch die Heilungschancen. Und jetzt bin ich echt gespannt auf die Geschichte von Andrew Wither, wie bei ihm die Diagnose verlaufen ist und wie es dann auch mit der Therapie war. Das waren jetzt nur knapp 20 Minuten Fahrt und schon bin ich in Gummering angekommen, eine Gemeinde mit knapp 9200 Einwohnern, 10 Kilometer südlich von Tübingen. Und jetzt muss ich mal schauen, wo ich genau hin muss. Da ist er schon. Hallo Andrew.
Hallo Martin.
Hallo, hey. Andrew, 2018 hast du die Diagnose Darmkrebs.
2017.
Ja. War es sogar schon. Wie war das bei dir, als du die Diagnose bekommen hast? Warst du überrascht? Hattest du vorher schon Beschwerden? Oder wie war das? Nimm uns mal mit in die Zeit 2017.
Also es war eigentlich eine totale Überraschung. Wir waren im August 17 in Urlaub. Und da habe ich ein paar Mal gemerkt, ich muss plötzlich aufs Toilette gehen und so weiter. War beim Hausärztin danach, sie hat gesagt, so, okay, jetzt lass mir eine Darmspiegelung machen lassen, eher mit dem Verdacht auf Weizenunverträglichkeit.
Also was eigentlich was ganz anderes und viel, viel, viel harmloser an der Stelle.
Ja, genau.
Wie war das, als du dann gehört hast, okay, also es dreht sich hier offensichtlich nicht um Weizen, um Glutenunverträglichkeit.
Genau. Ja, es war für uns schon eine Schock. Also ich habe die Darmspiegelung mit Narkose gehabt. Meine Frau hat mich dann ist auch dazugekommen und der Arzt hat gesagt, hier aus seiner Erfahrung kann er sagen, das ist wirklich Darmkrebs. Und erstmal muss man damit zurechtkommen.
Wenn ich fragen darf, wie alt warst du dann in 2017?
50. Also kurz, ich war 49. Mhm. Genau.
Und mitten im Leben natürlich, berufstätig, alles und auf einmal komplett rausgerissen aus dem Leben.
Ja.
Wie ging es weiter nach der Diagnose?
Also ist klar, es sind einige Wochen, wo die einfach erstmal Daten sammeln, Untersuchungen machen, weitere. Und dann im Januar 18 ging es los mit einer dreifachen Therapie, mit Bestrahlung, Hypothermie und Chemotherapie, alles parallel.
Mhm. Hypothermie, was ist
Hypothermie,
das genau?
Da liegt man in ein MRT für etwa 1,5 Stunden und da wird über Mikrowellenantenne quasi der Tumor aufgeheizt auf, glaube ich, 42 Grad oder sowas und kann man richtig gut nicht schützen.
Also wenn du gesagt hast, naja, also du hast gedacht, du hast eine Unverträglichkeit, das heißt, du hast was gespürt, hast es wahrscheinlich auch Schmerzen ein bisschen?
Ja, Schmerzen oder nicht? Gar nicht, also aufgeblähte Bauch habe ich häufig gehabt, Blähungen, aber sonst habe ich wirklich so gut wie gar nichts gemerkt, also ich war keine typischen Symptomen. Mhm. Für Darmkrebs.
War das dann ein relativ frühes Stadium, wo man den erkannt hat?
Ja. Oder?
Okay, gut. Also was ja auch was Gutes ist, wenn man es noch früh erkennt. Dann hast du gerade angefangen, über die Therapien zu sprechen. Was hast du noch alles gemacht?
Also die Hypothermie, das war ein Studiengang und deswegen war ich stationär die ganze Zeit bei den Behandlungen. Bestrahlungstherapie, Chemotherapie, das lief 16 oder 18 Stunden am Tag über eine zentrale Zugangskatheterport. Das war eigentlich der Ablauf. Ich glaube, es ging so etwa 4 Wochen. Mhm. Und dann habe ich eine Pause gehabt und dann April 18 hatte ich die Operation.
Wie ging es dir körperlich in der Zeit?
Also mir ging es erstaunlich gut. Mhm. So gut, dass ich auch mal die Oberärztin gefragt habe, ob es okay ist, wenn ich mit den Nordic Walking Stücke ein bisschen rausgehen und laufen.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Genau, so ging sie auch. Ja. Aber es ging mir wirklich während der Behandlung sehr, sehr gut. Mhm. Also keine typischen Symptome. Man denkt immer an Erbrechen, Haarverlust, Aber bei der Art von Chemo von des 5FU ist das eigentlich nicht der Fall.
Du warst jetzt kein Sonderfall, dass es bei dir so gut ging, sondern das liegt auch so ein bisschen an der Art der Chemotherapie, oder?
Vielleicht ein bisschen beides.
Okay.
Also, dass es mir so gut ging, glaube ich, haben die nicht erwartet, aber so ging es mir einfach.
Jetzt habe ich von Professor Stein-Töringer auch gehört, ich sage es mal, die Genetik spielt auch eine große Rolle. Und dadurch, dass du jetzt Darmkrebs hattest, hast du dir Sorgen um deine Kinder gemacht? In dem Fall auch?
Nein. Also mehr Darmkrebs war eigentlich auch in meiner Familie nicht das Thema. Bei den Frauen war häufig Brustkrebs gewesen, aber das Thema Darmbefall war noch gar nicht bekannt bei uns. Von daher habe ich eigentlich keine so Sorgen gemacht.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, im April ging es dann zur OP weiter. Mhm. Wie war das? Nimm uns da mal mit. Was ist da passiert und wie ist es abgelaufen?
Ja, also das OP wurde mit dieser Unterstützung von Da Vinci-Roboter gemacht, dass es minimalinvasiv ist. Die haben den kompletten Tumor rausgeholt. Und 16 Lymphknoten oder so, die waren alle frei von Krebs. Und die haben zu der Zeitpunkt dann gesehen, dass der Tumor nur, glaube ich, so 96% tot war. Das heißt, war wirklich durch die Hyperthermie, Bestrahlung und Chemotherapie haben die sehr erfolgreich abtöten können. Ich habe einen vorübergehenden Dünndarmstoma gehabt, künstlicher Darmausgang. Und in der ersten Woche hatte ich eine spinale Anästhesie gehabt und die haben es dann den Sonntag gezogen und mein Schmerzen ging von 0 auf 10 innerhalb 2 Stunden und dann haben die festgestellt, dass ein absessender Darm gebildet hat. Die wurde punktiert, was große Entlastung gebracht hat und dann haben wir angefangen mit 2-mal die Woche, die haben 2 Schwämme reingemacht in diese Lochstelle und 2 Schläuche über der After raus auf eine Niederwagpumpe angeschlossen. Und es hat Tag und Nacht Zug erzeugt, dass die ganze Bakterien und alles ausgezogen wird, dass die Blutgefäße wieder bilden schneller. Aber es hat lang gedauert. Also das war ein 8 cm großes Loch und in 2,5 Monate ging es 1 cm zu. Und wir haben gesagt, das wird wirklich noch eine Dreivierteljahr dauern, bis das abgeheilt ist. Und wie ich schon gesagt habe, wir glauben und Wunder, wir erleben das auch und es ist etwas, was Jesus machen kann. Ich bin nach 2,5 Monaten zur Endoskopie wieder gegangen. Es war immer dieselbe Oberärztin. Das war nur Freitag und sie hat gesagt, ich verstehe es nicht, ich finde das Loch nicht mehr. Wenn die Maschine am Wochenende rummacht, Alarm schlägt, dann abschalten, Schläuche ziehen und am Wochenende ohne Schlauch genießen. Und es war tatsächlich so. Und am Montag haben wir nochmal die Endoskopie gemacht und sie hat gesagt, das ist einfach nicht möglich. Das Ding ist verschwunden. Mhm. Das Einzige, was da ist, ist eine schöne, abgerundete Stelle und es ist einfach weg. Medizinisch kann das nicht sein.
Wie ging es dir, als du das gehört hast, als du gemerkt hast, okay, also dein Körper hat dir was geleistet, was eigentlich gar nicht möglich ist?
Eine große Erleichterung. Ich sag mal, ich bin jemand, der eigentlich immer schnell gelaufen ist. Meine Familie haben immer gesagt, Papa, du bist viel zu schnell, mach langsam. Aber es war genau andersrum. Nach 2 Monaten mit dieser Schläuche, ich bin wie ein alter Mann gelaufen.
Wie geht's dir denn heute?
Sehr gemischt. Also ich lebe mit vielen Auswirkungen von meiner Behandlung. Und ich hatte vorübergehend einen Stoma gehabt, nur für 6 Monate. Es wurde zurückverlegt und hatte dann sehr häufig Stuhlgang gehabt, viele Probleme, Ernährung und keiner hat mir geholfen, wirklich. Es hat 4 Jahre gedauert, immer bei den Nachsorgeterminen haben die immer gesagt, es ist alles gut. Und ich so, ja, warum habe ich 15 Mal am Tag Stuhlgang?
Was heißt, keiner hat dir geholfen? Also wie genau?
Es gab keine Anzeichen von die Ärzte Verständnis über die Probleme, die ich hatte.
Okay.
Ja, als ob die einfach nicht existiert, die Probleme. Und ich habe dann selber auch über eine Doktorarbeit von einem schwedischen Onkologe gelesen, genau über das Problematik, was ich hatte. Und dann bin ich damit zu der Uniklinik gegangen und haben gesagt, so, hey Leute, es kann nicht sein, dass ihr einfach sagt, es ist alles gut, aber hier sind Nachweise von der Problematik. Und das war einfach der Anfang zu sagen, hier brauchen wir Veränderung. Ich sage, eine Uniklinik sollte ein Ort von Exzellenz sein, was Medizin angeht. Habe ich gesagt, okay, aber an diesem Punkt ist Verbesserungsmöglichkeiten da.
Was hat sich denn geändert, also dass du diese Doktorarbeit gelesen hast und auch gezeigt hast, okay, also das Problem ist bekannt irgendwie und was war dann anders?
Also zu eins zu wissen, okay, ich weiß, dass was ich durchmache echt ist. Mhm. Ja, es sind natürlich viele, die es nicht verstehen, sagen so irgendwann, vielleicht tickst du nur ein bisschen komisch, denkst du zu viel drüber nach. Und dann bin ich nach Ravensburg in der Oberschwabenklinik gegangen und mit dem Oberarzt dort geredet und er hat es genau bestätigt. Mhm. Und er ist jetzt der erste Arzt in 4 Jahren, der das bestätigen kann. Also es ist eine große Erleichterung dann, weil dann weißt du, hey, es ist nicht in meine Gedanken nur gewesen, sondern es ist eine Realität. Und da habe ich gemerkt, es müssen eigentlich viele Leute da durchgehen, weil diese Doktorarbeit und viele andere sagen, dass bis zu 90% von Patienten, die einen Enddarmschnitt haben, leben mit diesem sogenannten Lars-Syndrom. Mhm. Deutsche Krebsgesellschaft, letztes, was ich gelesen habe, hat gesagt, so 60%. Aber 60% von Patienten ist eine Menge Patienten.
Unglaublich viel.
Ja. Also und wenn es nicht bekannt wird, es sind so viele Leute da draußen, die mit Symptomen wie die könnte Stuhl nicht halten, die kriegen Blähungen nicht halten könnte, muss sehr schnell aufs Toilette gehen, abwechseln von Durchfall bis zur Verstopfung. Und die Leute leiden sehr drunter.
Also von, ich sage es mal, von einem Zurückgewinnen an Lebensqualität, ne, kann man da nicht sprechen, wenn man das so hat.
Nee. Also man hat das Gefühl, was ist schlimmer gewesen, an Krebs zu sterben oder damit Rest des Lebens zu leben und einfach nur, sage ich mal, nicht gehört zu werden.
Jetzt hast du Stoma schon angesprochen. Ne? Mhm. Also das ist künstlicher Darmausgang. Du hast gesagt, naja, es gab viele Probleme damit, aber beschreib mal kurz, wie ist es damit zu leben? Inwiefern beeinflusst es deinen Alltag?
Also mit dem Dünndarmstoma, das ist halt sehr flüssig, was rauskommt, flüssig bis leicht breiig. Es ist für die Haut auch sehr aggressiv. Man hat das Problem mit Leckagen. Also immer wieder mal nachts aufwachen und merken so, da fühlt sich feucht und warm an. Und dann bist du auf, musst dein Bett wechseln und alles, neue Beutel dran machen. Und dann schläfst du die nächsten 2, 3 Nächte nicht normal, weil jede Kleinigkeit denkst, ist es wieder.
Ja, klar.
Ja. Ja. Und das ist halt bei der Dünndarmstoma für viele Leute eine große Herausforderung. Aber es gibt inzwischen sehr gute Stomabeuteln, die besser haften.
Du betreust ja auch eine Selbsthilfegruppe.
Richtig.
Und da geht es einmal um Darmkrebs, aber es geht ja nicht nur um Darmkrebs dabei, sondern auch irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, um Stoma und dann auch noch Lars, ne? Was du gesagt hattest. Wie wichtig ist es dir einfach, diese Ängste und Sorgen zu teilen und einfach diese Selbsthilfegruppe im Leben laufen zu lassen?
Also wir merken immer mehr für Menschen, die sowas durchgehen, klar, das ist eine gewisse Hemmschwelle, zu sagen, okay, erstmal ich suche nach Hilfe. Mhm. Dann haben wir einfach die Vorurteile, die es gibt, einfach gegenüber Selbsthilfegruppen. Nur das Jammerhaufen, der da sitzt. Aber wir tun wirklich unsere Erfahrungen austauschen miteinander. Wir haben einfach auch Fachgespräche. Wir haben Ärzte, die kommen, Psychologen, Physiotherapeuten, um einfach drüber zu unterhalten. Und für manche Leute macht es einfach den Klick in einen Punkt und sie sagen, das probiere ich mal aus, vielleicht hilft es mir.
Wer hat dir denn dann geholfen? Mit wem hast du gesprochen?
Nach der ersten Reha war ich dann 4,5 Jahre in psychologischer Betreuung mit einer Psychologin. Und wir haben wirklich diese ganze Zeit durchgearbeitet. Und das war super, weil es ist jemand unabhängig von Familie, von Freunden, wo man wirklich sagen kann, okay, frei Schnauz, wie es mir geht.
Wenn du jetzt an die Teilnehmenden denkst bei der Selbsthilfegruppe, was sind so die Hauptthemen, mit denen die da kommen, wo die sagen, okay, da müssen wir uns drüber austauschen?
Also es gibt Leute, die immer noch, sag ich mal, mit das Lars-Syndrom zu kämpfen haben, die nach Alternative suchen, wie kann ich das machen, ohne dass ich auf den Punkt komme, einen Stoma zu haben. Also ich selber habe letztendlich einen Dickdarm-Stoma. Dauerhaft jetzt gemacht, weil ich weitere Komplikationen bekam. Und dann ist okay, jetzt ist Schluss. Jetzt will ich ein bisschen Ruhe haben Und Dickdarmstürme ist natürlich super im Vergleich zu vorhin. Es gibt Leute, die Probleme mit den Stürmen haben. Es gibt Fragen hier, wie kann ich reisen mit den Stürmen? Wir reden auch über das Thema Sexualität. Wir werden auch mit einem Psychologe das Thema angehen, weil es einfach für viele einfach eine Schwierigkeit, ein schwerer Punkt ist, wie die damit umgehen.
Wenn du jetzt nochmal so die letzten Jahre einfach Revue passieren lässt, welche Tipps würdest du den anderen Betroffenen mit auf den Weg geben?
Ha, meine Tipps gehen eigentlich eher an die Fachpersonal.
Ist auch in Ordnung. Die hören es auch. Also.
Weil wenn ein Patient erstmal durchgeht und kriegt mit, zum Beispiel bei Bestrahlungstherapien im Unterleibsbereich, wird einfach ganz entspannt gesagt, ja, es könnte Probleme auftreten in der sexuellen Funktionalität. Aber das geht weg nach einer Weile. Und man weiß, eigentlich ist es nicht so. Eigentlich sind meistens bleibende Schäden, die da sind. Und meine Wunsch ist, dass die Ärzte einfach wirklich schauen, hier versteht der Patient, versteht Angehörige, wirklich mit welchen Sachen die einfach konfrontiert werden könnte danach. Ja, ich bin nicht das beste Beispiel, weil ich einfach leider viele Komplikationen erlebe, heute noch, und weiß, okay, das ist einfach so bei mir. Bei anderen, die gehen viel leichter durch. Aber ich würde sehr wünschen, dass man viel mehr schaut, dass der Patient versteht, dass nicht alles gleich sein wird wie vorhin. Und dass die auch aber genauso wissen, hier, wenn Probleme auftreten, dann sind wir für sie da. Dann kommen sie auf uns zu, sprechen sie uns drauf an. Und wenn wir selber nicht die richtige Abteilung sind, dann machen wir ein Konzil für eine andere Abteilung. Und für Patienten wirklich den Mut zu haben, nicht nur alles anzunehmen, was die Ärzte gleich sagen, sondern wirklich ein bisschen nachzubohren, nachzuhaken. Es ist einfach, beide Seiten brauchen das.
Wie in deinem Fall eine schwedische Doktorarbeit zu lesen, zu finden.
Ja.
Und zu sagen, okay, also offensichtlich besteht das Problem nicht nur bei mir. Andrew, vielen Dank, dass du mir deine Geschichte erzählt hast. Danke dir.
Danke.
Die Gespräche haben gezeigt, dass man wirklich einiges für die Darmkrebsvorsorge tun kann. Sei es zum Beispiel eine gesunde Ernährung, also eine eher mediterrane Ernährung mit wenig rotem Fleisch, viel Sport, kein Alkohol und natürlich auch keine Zigaretten, also kein Tabak. Eine Garantie hat man natürlich trotzdem nicht. Andrew hat mir gerade nach unserem Gespräch noch gesagt, dass sein Körper irgendwie fertig ist, dass die letzten Jahre einfach brutal anstrengend waren und dass jedes Mal, wenn irgendwas ist, dass er immer das Gefühl hat, ah, okay, der Krebs, der könnte wieder da sein, und das macht natürlich was mit dir. Das macht was mit dem Kopf, und er weiß natürlich auch nicht, wie lange es noch gut geht. Wie geht's eigentlich euch nach der Folge? Hattet ihr mal Berührungspunkte mit dem Thema Darmkrebs oder wart ihr auch schon mal bei einer Vorsorgeuntersuchung? Schreibt's gerne mal in die Kommentare und tauscht euch dort auch gerne aus. Mehr zum Thema gibt's wie immer in unseren Shownotes. Hier findet ihr auch den Link zur Selbsthilfegruppe von Andrew und die angesprochenen Therapiemöglichkeiten von Professor Stein-Thüringer. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann besucht gerne unser Instagram-Profil @gesundnah und dann einfach eine Nachricht an uns schicken. Und wenn euch der Podcast gefällt, gerne eine Bewertung da lassen und am besten abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.